Vielen, vielen Dank, liebe Jasmin, dass du das mit uns geteilt hast. Richtig stark. Wir haben letzte Woche davon gehört, von Marco, tun, was Jesus tat, das Evangelium weitersagen. Und ich finde es so super, dass Gott uns immer wieder Möglichkeiten gibt, die beste Nachricht auf der ganzen Welt anderen Menschen weiterzugeben. Ich bin dankbar, heute die Serie weiter fortführen zu dürfen. Aber möchte einfach nochmal ein, zwei Dinge auch wiederholen von letzter Woche, um auch einen Bogen ein bisschen zu spannen zu dieser Woche hin. Wir haben gehört, dass wir schlussendlich als Kirche, wenn man es ganz stark vereinfacht, zwei Prozesse haben, zwei Aufgaben haben als eine Kirche, als Gemeinde Jesu. Und zwar Menschen das Evangelium zu erzählen und dann diesen Menschen zu Jüngern zu machen. So ganz stark vereinfacht. Und wir haben auch herausgefunden, dass wir als Kirchen meistens sehr gut darin sind, also in Anführungszeichen, oder zumindest stärker darin sind, Jünger zu machen. Aber der Punkt mit dem Evangelium weitersagen, da hapert es so an etlichen Stellen. Und ja, die Herausforderung, da wirklich zu schauen, wie kann ich Menschen Jesus näher bringen? Wie kann ich anderen davon erzählen, was ich mit ihm erlebt habe, da haben wir ganz viele praktische Beispiele auch bekommen, ganz viele Hilfen, und ich will euch auch ermutigen, gerne nochmal diese Predigt von letzter Woche anzuhören, die zu eurem Herzen sprechen zu lassen, euch da echt wachrütteln zu lassen. Es ist so, so gut. Und heute knüpfen wir an das Thema an, denn heute geht es darum, tun, was Jesus tat, Barmherzigkeit leben. Und wir spannen eigentlich einen Bogen, weil das Evangelium weitersagen, das geht auch dadurch, dass ich anderen Menschen mit Barmherzigkeit begegne. Jesus verbreitete die gute Nachricht von Gottes Liebe in Worten und unterstrich das alles mit seinen Taten. Er verbreitete die gute Nachricht mit seinen Worten, aber er unterstrich das alles mit seinen Taten. Jakobus 1, Vers 22 fordert uns dazu auf, hört euch diese Botschaft nicht nur an, das Evangelium, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Selbstbetrug ist bitter, oder? Wenn man merkt, oh, jetzt habe ich mir eigentlich selber gerade in die Tasche betrogen. Also, Jakobus 2, Vers 17 heißt es, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Das Evangelium, die gute Nachricht, sie erzeugt in uns Glauben. Und Luther sagte, der Glaube an Jesus ist das eine gute Werk, aus dem alle anderen guten Werke spontan und freudig getan werden. Wir wollen Menschen sein, die barmherzig sind, die Barmherzigkeit leben. Aber was bedeutet Barmherzigkeit? Vom Sinngehalt, wenn man das Wort hört, dann kann man da auch andere Worte auch ergänzen. Liebe, Treue, Güte oder Gnade. Und bei Gott bezeichnet Barmherzigkeit seine unerschöpfliche helfende Liebe. Bei uns Menschen würde man sagen, Barmherzigkeit, das ist sowas Ähnliches wie Mitleid zu haben. Und die Lieblingsbeschreibung, die ich jetzt in den Vorbereitungen gefunden habe, war diese: Barmherzigkeit ist tätige Nächstenliebe. Tätige Nächstenliebe. Was hat das alles mit Muttertag zu tun? Heute ist auch Muttertag. Ich war echt total geflasht, als ich das gelesen habe. Das hebräische Wort Barmherzigkeit bedeutet Rachamim, oder es heißt, wird ausgesprochen Rachamim. Und es kommt aus dem Wort, das hebräische Wort für Gebärmutter, Rechem. Das ist der Stamm sozusagen, die Wurzel des Wortes. Gebärmutter. Daraus ist dieser Gedanke von Barmherzigkeit entstanden. Und wenn wir im Alten Testament lesen und nachschauen, dann sehen wir, dass die Beziehung von Gott zu seinem erwählten Volk Israel ganz oft das Bild einer Mutter aufgreift, die ein Kind mit sich trägt, die dieses Kind umsorgt, umhegt, Mitleid, Barmherzigkeit hat, die diesem Kind nachgeht und sagt, wie könnte ich jemals dich vergessen? Wie könnte ich dir jemals nicht helfen? Also er nimmt dieses Bild einer Mutter für sich selber. Das ist das Alltagsbild, was wir so vor uns haben. Die Mutter, die sich um das kranke Kind kümmert. Die Mutter, die das dem Kind auffällt. Die Mutter, die nochmal nachgeht und fragt, hey, hast du alles für die Schule dabei? oder hast du doch noch was vergessen? Guck mal, du hast deine Jacke nicht an. Schau mal her, ich helfe dir mal. Das ist unser Gott. Das ist sein Wesen, wie sich eine Mutter über ihr Kind erbarmt. So erbarmt sich der Herr über seine Kinder. Und ihr lieben Mütter, und damit meine ich die Leiblichen, die ein Kind leiblich geboren haben, aber ich spreche auch zu den Müttern, die geistliche Mütter sind, die vielleicht niemals ein leibliches Kind auf diese Welt bringen konnten, aber dennoch ganz vielen anderen Kindern zur Geburt geholfen haben, nämlich im Geist, die sie auf ihrem Weg der Entwicklung gefördert, begleitet haben, in sie investiert hatten, die Verantwortung übernommen haben für dieses aufwachsende Leben. Danke, 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 danke für euren Einsatz. Und ich sehe hier ein paar, die genau das erlebt haben. Keine eigenen Kinder, leiblich, aber geistliche Kinder. Und das ist so wertvoll, Menschen zu haben, die Verantwortung übernehmen für andere im Glauben, die barmherzig sind mit anderen, tätig werden, um dem anderen mit Liebe aufzuhelfen, weiterzuhelfen, wieder hochzuhelfen, wenn der andere mal gefallen ist im Glauben, zu trösten, zu stärken, vielleicht aber auch zurechtzuweisen, wie eine Mutter manchmal auch ihr Kind zurechtweist. Und schlussendlich ist das auch das eine Tat der Barmherzigkeit. In Lukas 6, 36 sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir können feststellen, Gott ist barmherzig. Er ist der barmherzige Gott. Er offenbart sich als der barmherzige Gott. Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Psalm 86, 15. Eine der herausragendsten Eigenschaften Gottes ist Barmherzigkeit. Und sie gilt allen seinen Geschöpfen. Allen seinen Geschöpfen. Er erbarmt sich über alle seine Geschöpfe, heißt es in seinem Wort. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen vom Volk Israel, dann sehen wir das so deutlich. Da ist dieses Volk, was so sturköpfig ist, so eigenwillig ist. Erinnert mich übrigens auch sehr an mich, dieses Volk. Sie wenden sich immer wieder ab. Sie gehen immer wieder ihre eigenen Wege, meinen immer wieder selber besser zu wissen, was gut für sie ist, als Gott. Und er erbarmt sich immer wieder. Er geht ihnen immer wieder nach. Er schickt ihnen immer wieder Leute, die ihnen helfen. Er schickt ihnen immer wieder kleine Schüsse vor den Bug, sagt, Leute, wacht auf. Alles aus seiner Barmherzigkeit heraus, aus seiner Liebe heraus tut er es. Und schauen wir uns dann Jesus an, wie er mit den Menschen umgeht, wie er Menschen begegnet, dann sehen wir die Barmherzigkeit Gottes in reinster Form. Papst Franziskus, er sagte, in Jesus von Nazareth, da steht das, in Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig geworden und hat ihren Höhepunkt erreicht. In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters Mensch geworden und hat ihren Höhepunkt erreicht. Jesus, er sah die Not der Menschen und begegnete ihnen. Aber auch Vorsicht, weil wir fallen auch gerade bei diesem Thema sehr schnell in, ja, jetzt müssen wir allen Menschen immer und zu jeder Zeit und überall helfen. Nein, auch Jesus kannte seine Grenzen, kannte seine Aufgabe, kannte seinen Auftrag von Gott. Aber darauf kommen wir nachher noch ein bisschen zu sprechen. Wir lesen was von Jesus, Matthäus 14, 14. Als er ausstieg aus dem Boot, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt. Das ist quasi die Übertragung des hebräischen Wortes. Er wurde innerlich bewegt, es drehte ihn den Magen um. Er spürte etwas hier in dieser Gegend für diese Menschen. Und dann wurde er tätig und er heilte die Kranken. Matthäus 20, 34. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an, die der Blinden. Und das schönste Beispiel, oder eines der schönsten Beispiele, ein junger Mann, der alles hat, was er braucht. Liebe, Annahme, Güte. Ihm reicht es nicht. Er möchte sein eigener Herr sein. Und er rennt weg vom Vater. Vorher lässt er sich noch ganz unverschämterweise komplettes Erbe auszahlen, erklärt damit seinen Vater für tot. und wendet sich von der Familie ab, geht seine eigenen Wege und er verschwendet das ganze Erbe. Er setzt es nicht sinnvoll an, sondern er verschwendet es einfach und landet zum Schluss im tiefsten Elend, in der Gosse bei den Schweinen und hat solch einen Hunger, dass er sogar das Essen von den Schweinen essen möchte. Sein Eigenwille bringt ihn in diese Not. Sein Eigenwille bringt ihn weg vom Vater hin in die Not. Und dann erinnert er sich, da war doch mein Vater. Und er erinnert sich, glaube ich, auch an die Barmherzigkeit des Vaters. Der wird sich bestimmt erbarmen. Nein, Sohn wird er mich nicht mehr nennen, aber hey, vielleicht darf ich hier nochmal bei ihm dienen. Da hat er schon was verstanden, wie der Vater ist. Und in Lukas 15, 20, wie ist denn der Vater? Der setzt nämlich noch einen drauf. Und er machte sich auf, der Sohn, und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, ging ins Haus und schlug die Tür zu. Nein. Sah ihn sein Vater und innerlich bewegt, es drehte ihm den Magen um. Er sah die Not seines Sohnes. Ja, er hatte auch vor Augen, was dieser Sohn ihm angetan hatte. Er hatte auch vor Augen, wie er verletzt wurde durch seinen Sohn. Und können die Mütter da ein bisschen mitfühlen? Geistlich vielleicht auch manchmal Mütter und auch leibliche Mütter, wenn man manchmal so behandelt wird von seinen eigenen Kindern. Aber der Vater lief ihm entgegen, fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. So ist der Vater im Himmel. Er erbarmt sich über seine Kinder. Du aber, Herr, bist ein barmherziger Gott. Langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Erster Punkt, Gott ist barmherzig. Der zweite, die Welt ist ungerecht. Was hat das jetzt miteinander zu tun? Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum all diese Not, warum all dieses Elend auf der Welt, warum all das Leid, warum ist die Welt nur so ungerecht? Laut der Bibel wissen wir, dass die Ungerechtigkeit dieser Welt eine Folge von unserem Eigenwillen ist als Menschen. Wir wollen unser Ding machen. Wir entfernen uns vom Vater. Wir meinen, es besser zu wissen, obwohl er uns alles gibt, was wir brauchen. Meinen wir, wir müssen noch einen draufsetzen, wir müssen jetzt unser eigener Herr werden. Und entfernen uns von ihm. Und wo landen wir meistens dann? In der Gosse. Aber anstatt wie der Sohn zu verstehen, das war meine Schuld, fangen wir an, dem Vater die Schuld zu geben. Aber wisst ihr, und das ist, glaube ich, Gottes Genialität, und das wurde mir in den Vorbereitungen zur Predigt so bewusst, in dieser Not steckt nicht die Aufforderung an uns, Gott anzuklagen, sondern es steckt erstens eine Prüfung darin, Gott ähnlicher zu werden und eine Möglichkeit auch, Gott ähnlicher zu werden. Lasst uns Matthäus 25 lesen. Alle, die eine Bibel dabei haben, haben Glück, denn die anderen, die können nicht mitlesen, denn ich habe es nämlich nicht eingeblendet, weil es eine große Passage ist. Matthäus 25, 31 bis 46. Lausche auf, wer Ohren hat, der höre. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Also die Bibel sagt uns, Jesus Christus, er ist in den Himmel, hat dort seinen Platz auf seinem Thron eingenommen. Aber er wird wiederkommen, um was zu machen? Um die Ungerechtigkeit der Welt zu richten. Um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das wird passieren. Dieser Tag wird kommen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, also werdet Teilhaber an diesem Reich, regiert mit mir. Dieses Reich, das für euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an. Was ist die Begründung? Warum dürfen sie mitregieren? Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. All diese Ungerechtigkeit der Welt. Warum sind Menschen krank? Warum müssen Menschen flüchten aus ihrem Land? Warum haben Menschen Durst und Hunger? Warum ist es auch ungerecht verteilt? Das wird uns nicht direkt in erster Linie hier beschrieben. Es wird uns nur beschrieben, dass eines Tages für Gerechtigkeit gesorgt wird. Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich?
Ein Vers habe ich vergessen. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, so ist es. 100% Wort drauf. Ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er aber auch zu denen zu Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Darüber haben wir letzte Woche auch geredet. Es gibt Himmel und Hölle. Es gibt ewige Verdammnis und ewiges Glück. Das ist kein Märchen. Das ist kein Spaß. Das ist todernst. Denn mich hungerte, sagt Jesus, und ihr gabt mir nichts zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, 100% Wort drauf, ich sag euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Rechten aber in das ewige Leben. In dieser Geschichte gibt es drei Rollen. Es gibt die Rolle der Notleidenden, Kranken, der Flüchtlinge, der Armen, der Nackten. Es gibt die Rolle der Reichen, derjenigen, die die Möglichkeit haben, die die Macht haben. Und es gibt die Rolle des Richters. Wir als mitteleuropäische Gutmenschen, wir denken ganz oft, das ist unsere Rolle. Aus dieser Rolle heraus kommt es, dass wir sagen und beurteilen, warum gibt es so viel Leid? Warum gibt es so viel und hin und her? Wie kannst du das Leid nur zulassen? Warum tun die ganzen Millionäre und Milliardäre nicht viel mehr, wenn die nur die Hälfte ihres Besitzes geben würden? Wie können die Menschen nur so böse sein? Wir können beurteilen, denn Gott hat uns als Menschen in seinem Ebenbild gemacht. Deswegen haben wir einen Sinn für Recht und Unrecht. Doch wir sind nicht an Gottes Stelle, um über andere Menschen zu urteilen. Er, Jesus Christus, wird an dem einen Tag, wenn er wiederkommen wird, mit seinem himmlischen Heer und alle Nationen vor ihm versammelt werden, diejenigen und diejenigen voneinander trennen und scheiden. Diejenigen, die sich eingesetzt haben, die ihre Möglichkeiten genutzt haben, die alles, was sie hatten, gegeben haben für die Traurigen, die sich eingesetzt haben für die, die es nicht so gut haben, die sich eingesetzt haben für die, die arm, nackt, krank waren, die im Gefängnis waren, die wird er beglückwünschen und sagen, hey, kommt! Aber er wird die anderen, die die Möglichkeit gehabt hätten und eben nicht Mitleid hatten, sondern gemeint haben, das ist ihre Rolle, die wird er in die ewige Verdammnis schicken. Die Not der Welt ist keine Einladung an uns, uns als Richter aufzuspielen, sondern das Angebot Gottes, ihm ähnlicher zu werden. Warum? Weil er ein barmherziger Gott ist. Weil er, obwohl er auf dem Thron des Richters gesessen hat, selber auf die Welt kam und sich mit dem Elend der Menschen identifiziert hat. Aber auch die Möglichkeiten, die er hatte, genutzt hat. Er hat sich mit uns und unserer Not identifiziert. Man sagt, Jesus Christus, er war 100% Gott und er war 100% Mensch. Er kannte die Nöte, er kannte es, arm zu sein, nackt zu sein, beziehungsweise er wusste, wie es ist. Er hat alles durchlebt, aber er wusste auch, wie es ist, Möglichkeiten zu haben. In ihm vereint sich die Not der Welt, aber auch der Reichtum der Welt. Und in dieser Position geht er nicht nochmal da hoch, während er auf der Welt ist und spielt den Richter,
Denn der Sohn, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Indem er diese Position einnahm und sich an ein Kreuz schlagen ließ, gestorben ist und wieder auferstanden ist, an diesem Punkt wurde er wieder erhöht auf den Richterstuhl und er wird eines Tages wiederkommen. Und er wird alle Menschen richten und er wird sie voneinander scheiden und er wird sie trennen voneinander. Gott nahm die Rolle von uns Menschen ein. Er ging auf Tuchfühlung mit uns. Er identifizierte sich mit unserer Not. Er, der die Rolle des Richters hätte einnehmen können, sagt, ich will nicht, dass die Welt gerichtet wird, sondern dass ich sie rette. Er war barmherzig, obwohl er es nicht gemusst hätte. Wie können wir diese Prüfung, die Gott uns gibt, bestehen? Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, also vergebt und ihr werdet losgelassen werden und es wird euch vergeben werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ja, aber dann kann ich nicht mehr dreimal in Urlaub. Ja, was soll's? Andere träumen ihr ganzes Leben lang von einem Urlaub. Oh, dann kann ich mir aber nicht nächstes Jahr das neue schöne Auto leisten. Ja, was soll's? Andere werden niemals ein Auto haben. Ja, aber dann kann ich... Und ich spreche doch zu mir selber, ihr Lieben. Man gewöhnt sich doch so schnell an diesen Reichtum und denkt, man hätte ein Recht darauf. Aber wenn wir die Augen zumachen, das ist unser Recht. Wenn wir die Augen zumachen, das, was wir da sehen, darauf haben wir ein Recht. Alles andere, wenn wir die Augen aufmachen, das ist uns geschenkt. Das Herz, was schlägt, das Gehirn, was denkt, die Zunge, die Zähne, die Worte sprechen können. Die Gefühle, die Emotionen, die Barmherzigkeit selbst ist uns geschenkt worden von Gott. Die haben wir uns nicht erfunden. Wir wurden in seinem Ebenbild gemacht, deswegen können wir barmherzig sein. Und deswegen fordert uns auch Gott auf, barmherzig zu sein. Wenn wir es nicht könnten von uns aus oder auch durch die Kraft Jesu, dann würde er uns das nicht befehlen. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Kommt rein zur Freude eures Herrn. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Wie wir andere behandeln, so werden wir behandelt werden. Daniel, so wie du andere behandelt hast während deines Lebens, wirst du behandelt werden. Und da sage ich, Gott, vergib mir. Und er vergibt mir. Und dann ist das reingewaschen. Tun, was Jesus tat. Barmherzigkeit leben. Tätige Nächstenliebe. Ihr Lieben, ist ja nicht so, als ob wir kein Vorbild hätten, an dem wir uns orientieren können. Wir können uns an Jesus Christus orientieren, der sein ganzes Leben aufgab für uns Menschen. Der alles gab für uns. Der nicht sagte, ja komm, dann verzichte ich mal ein Jahr auf meinen Urlaub und spende das Geld den Armen der Welt. Der gab alles hin. Alles. Mit Haut und Haar. Seinen letzten Tropfen Blut. Für uns Menschen, die vom Vater weglaufen, die meinen, komm, ich mach unser Ding, ich mach mein Ding. Ich weiß doch besser, was gut für mich ist. Ich weiß besser, wie ich meine Zeit, mein Geld, meine Gaben und Fähigkeiten einzusetzen habe als er. Das kann man doch nicht so ernst nehmen, was in der Bibel steht. Doch, kann man. Und dann eines Tages wird er vor dir stehen und sagen, gut du, du treuer Knecht, gut du, du treue Magd. Hey, ich habe dich über wenig gesetzt. Du hast die Möglichkeiten, die du von mir bekommen hast, du hast sie genutzt und eingesetzt. Jesus ist unser Vorbild. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber dann blieb es nicht bei diesem Mitleid. Wie oft habe ich Mitleid mit jemandem im Fernsehen? Und dann klick, ist das Mitleid schon wieder weg, weil da kommt ein spannender Spider-Man-Film. Wir sind doch alle im gleichen Boot, ihr Lieben. Ja, soll ich jetzt allen helfen, die irgendwo in der Not schreien, hier, ich brauche Hilfe? Da komme ich noch drauf. Aber bei Jesus war es so, da wo er war, da wo er die Menschen sah, da wo er Möglichkeiten hatte, da wurde er aktiv. Und nicht nur das, diese Stelle, die ich jetzt gerade gelesen habe, da sagt er den Jüngern, hey, Lieben, die Ernte ist reif. Das sind so viele Menschen, die brauchen das Evangelium, das sind so viele Menschen, die brauchen es, von mir zu hören. Das sind so viele Menschen, die ihr befreien sollt, die ihr heilen sollt, denen ihr den Weg zum ewigen Leben zeigen sollt.
kommt auf, betet mit mir zusammen, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sendet. Und dann nahm er immer zwei von ihnen und gab ihnen Vollmacht, Autorität. Er gab ihnen seinen Geist und sagt, so jetzt geht los und macht in meinem Namen das Gleiche. Er war ihnen Vorbild, er war barmherzig, sagt, seid barmherzig, auf geht, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt Tote auf. Oh, ich will mehr davon, ihr Lieben. Was macht die Not eines Menschen mit dir? Gehst du daran vorbei? Schaltest du um? Oder spielst du dich einfach sogar als Richter auf? Wenn man so Not sagt, Mann, ist das ungerecht! Wenn die Millionäre mehr geben würden, dann wäre alles gar kein Problem mehr. Ja, dann, wenn du die Möglichkeit hast und zum Millionär gehen kannst, weil du einen Freund als Millionär hast, dann ermutige den Millionär doch und sag, hey, du bist doch Millionär. Ich wüsste, was du mit dem Geld machen kannst. Lässt die Not der Welt uns die Chance nutzen, die Gott uns durch das Leid anvertraut, seinem Wesen ähnlicher zu werden. Ihr Lieben, ich will mehr so werden wie Jesus. Halleluja, ich preise dich. Halleluja, im Lobpreis kannst du stundenlang stehen. Und das ist bestimmt auch eine Möglichkeit, wie du verwandelt wirst. Aber ich glaube, indem du die Not, die Gott dir in dein Leben stellt, die Menschen, die in dein Leben treten, die Frau auf dem Parkplatz, die dich bittet, hey, können Sie eine Packung Pampers kaufen für mich? Und du denkst dir, naja, ob die wirklich so bedürftig ist mit ihrer Gucci-Uhr? Keine Ahnung, ihr kennt ja diese Situation oder ein Penner, wo du denkst, hey, da ist doch gerade eine Möglichkeit, seid barmherzig, tätige Nächstenliebe. Handeln wir so, wie Gott uns behandelt. Gott weiß, wie wir mit seiner Barmherzigkeit umgehen, dass wir einen Tag später, nachdem wir Barmherzigkeit bekommen haben, uns oft schon wieder umdrehen und schon wieder vergessen haben, das für selbstverständlich halten. Und was macht er? Er ist trotzdem barmherzig, er ist trotzdem gütig. Er ist trotzdem gnädig mit uns. Die Werke der Barmherzigkeit. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. In der kirchlichen Tradition gibt es die Werke der Barmherzigkeit. 7 leibliche Werke der Barmherzigkeit und 7 geistliche Werke. So im Laufe der Jahrhunderte wurden die zusammengeschrieben aus verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes und ein Kirchenvater hat auch einen Punkt rausgenommen aus den Apokryphen, nämlich, dass man die Toten begraben soll. Der Name fällt mir jetzt nicht ein. Und bei den Werken der Barmherzigkeit geht es nicht um Belohnung oder darum, dass wir uns einen Platz im Himmel erkaufen, sondern um die Identifikation mit den Notleidenden. Glückselig, sagt Jesus, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. 7 leibliche Werke sind folgende, hungrige Speisen. Das ist doch nichts Unmögliches. Hey, vielleicht hast du eine Möglichkeit, geh doch zur Tafel in deinem Ort und sag, hey, ich würde gerne mitmachen. Ich kann einmal die Woche, einmal im Monat, kann ich gerne mithelfen. Obdachlose beherbergen. Nackte bekleiden. Gibt es in Deutschland nicht so viele. Kranke pflegen. Gefangene besuchen. Aus unseren Reihen. Ein Bruder hat mir vor einigen Monaten gesagt, Daniel, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass ich Gefangenen Seelsorge machen soll. Ich melde mich jetzt bei einem Kurs an und dann baue ich Kontakt auf und schwuppsiwupps, ein paar Wochen später schickt er mir sein Zertifikat. Er darf jetzt offiziell in Gefängnisse gehen und Gefangene besuchen. Fand ich so cool. Hat gesehen, da ist ein Auftrag Gottes für mich und er setzt ihn sofort um. Tote begraben sollen wir, also in Deutschland ist dafür gesorgt, okay? Das müsst ihr jetzt nicht selber machen, wenn eure Oma gestorben ist. Ruft den Bestatter an, der leitet alles in die Wege, okay? Almosen geben und dann gibt es 7 geistliche Werke. Unwissende Lehren, ist nicht schwer, oder? Gott erwartet nichts Unmögliches von uns. Zweifelnde beraten, oh, ich weiß nicht, doch, du schaffst das. Ist doch nicht schwer, schon Barmherzigkeit geübt. Schon Gott ein bisschen ähnlicher geworden. Denn in seinem Wort schreibt er so oft den Zweifelnden, sei mutig, sei getrost, hab Mut, sei zuversichtlich. Trauernde trösten, ist doch auch nicht schwer. Einen Arm um jemanden legen und einfach mit ihm weinen, da tröstest du mit am besten meistens. Nicht viel Worte machen, wenn jemand trauert, nicht viel Worte machen. Einfach da sein, ist das Beste. Sünder zurechtweisen. Tut uns schwer mit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, weil sobald wir den Finger auf jemanden zeigen, zeigen wir meistens so 3 auf uns. Ja? Aber da braucht es auch die Kultur, dass man sagt, hey, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, was du da gesagt hast oder gemacht hast. Ja? Das ist ganz wichtig, auch Werk der Barmherzigkeit, Sünder zurechtweisen. Und nicht, weil wir Richter wären, sondern weil es uns um den anderen geht. Beleidigern gerne verzeihen. Ja, du Blödmann! Jesus, verzeih ihm. Segne ihn. Schon Barmherzigkeit geübt. Lästige geduldig ertragen. Ich denke mal, vielen Menschen geht es auch manchmal mit mir so. Manchmal ist der Pastor echt lästig. Der will jedes Mal irgendwas Neues, was ich machen soll. Ja, sonntags mit seinen Predigten immer und so. Es kann auch manchmal lästig sein, ich weiß schon. Und manchmal meine Anforderungen an manche Mitarbeiter und so. Und für alle Menschen beten, ist doch auch nicht schwer. Also jetzt nicht, ne, dass du die ganzen Namen der ganzen 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt geben musst, auf einer Liste und dann durchbeten musst, sondern Herr, segne diese Welt, segne unsere Politiker, segne unseren Bundeskanzler und so weiter. Ja? Also, es gibt viel zu tun. Auf geht's. Lass uns anpacken. Man könnte so viel machen, ich habe es vorhin schon gesagt. Aber angesichts der Not dieser ganzen Welt ging es mir oft schon so, dass ich fast so eine Schockstarre war. Ich wurde innerlich bewegt, wollte etwas tun, aber wie soll ich der ganzen Not der ganzen Welt begegnen? Mit den Möglichkeiten, die du hast, nutze deine Möglichkeiten. Ah, na? Was ist hier los? Noah, hilf mir mal. Nutze deine Möglichkeiten. Dort, wo du lebst, Alex, du darfst gerne auf die Bühne kommen. Dort, wo du lebst, mit den Möglichkeiten, die du hast, darfst du den Menschen begegnen, die Gott in dein Leben stellt. Es gibt eine Dame bei uns in der Kirche, die ist querschnittsgelähmt aufgrund eines Operationsfehlers. Und die könnte bitter werden, hätte alles Recht dazu, aber ist sie nicht. Sie macht Gefangenenseelsorge per Briefkondolenz. Sie schreibt Gefangenen Briefe. Täglich so ein Stapel, habe ich gesehen. Aber sie hat mir auch schon mal gesagt, boah, gerade wird es mir zu viel, jetzt schaffe ich nur noch 2-3 Leute. Sie hat auch gewusst, es sind auch Grenzen in der Barmherzigkeit. Es sind Grenzen mit meinen Möglichkeiten gesetzt. Und das ist in Ordnung so. Weil Gott hat nichts davon, wenn du meinst, jetzt mit alle Probleme auf der ganzen Welt und alles, was du auch irgendwo siehst, müsstest du jetzt dafür sorgen. Nein, du hast Möglichkeiten und aber auch Grenzen bekommen. Da geht es auch darum, die zu akzeptieren und anzunehmen. Deine eigenen Kräfte sind je nach Lebensabschnitt und Herausforderung mit Familie sehr unterschiedlich. Hört auf, euch auch zu vergleichen mit so Übermenschen, die es ja immer wieder so gibt. Ja? Es gibt so Übermenschen, die denken, sie können alles. Fehlt nur noch, dass sie Superman im Gesicht tätowiert haben. Also wirklich. Uwe Schäfer, wir haben ihn letztes Jahr kennengelernt. Der geht nicht selber hin und holt Kinder vom Straßenstrich. Aber er nutzt seine Gelegenheit, seine Möglichkeit, dass er singen kann und predigen kann und Menschen aufrütteln kann. Die nutzt er, um Gelder zu sammeln für seinen Verein. Und dieser Verein wiederum unterstützt Organisationen in der ganzen Welt, um Kinder aus der Kinderprostitution rauszunehmen. Übrigens wollen wir heute, an diesem Sonntag, am Muttertag, für Kinder, vor allem meistens Mädchen, heute wollen wir spenden dafür. Heute wollen wir richtig gute Kollekte einsammeln, richtig fetten. Ich will mindestens über 1.000 Euro kommen. Also unser Durchschnitt liegt meistens so Sonntag für Sonntag bei 500. Heute wollen wir über 1.000 kommen. Wirklich, ihr Lieben, das ist mir echt ein Anliegen. Platziere ich hier und nachher sagt der Patrick noch was dazu. Ich will dich einladen. Verfall nicht in blinden Aktivismus, sondern du bist sein Gebilde. Du bist in Jesus Christus geschaffen worden zu guten Werken, die Gott vorher vorbereitet hat für dich. Dass du darin wandeln sollst. Das nimmt den Druck doch weg. Das nimmt den Druck doch weg. Und wisst ihr, wie das am besten geht, in Christus zu sein, indem du fest verbunden mit ihm bist, dass du täglich ihn suchst im Gebet, täglich ihn suchst in seinem Wort, fest verbunden und daraus entsteht Frucht, daraus entsteht tätige Nächstenliebe. Und hier möchte ich einen kleinen Bogen noch zur letzten Predigt spannen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, indem ihr den Menschen das Evangelium weitergebt. Es stand nicht auf der Liste, weil ich glaube, dass das die Grundlage von allem sein muss. Darauf soll das aufgebaut sein. Weil was hilft es den Menschen, wenn ich sie bekleide? Aber schlussendlich kommen sie doch
nicht in den Himmel, weil ich ihnen nicht erzählt habe, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Ich schließe ab mit dem Zitat von Martin Luther. Der Glaube an Jesus ist das eine gute Werk, aus dem alle anderen gute Werke spontan und freudig getan werden. Wollen wir das tun? Wollen wir Barmherzigkeit leben? Ja? Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Ich möchte euch ein, zwei Fragen stellen. Wir wollen tun, was Jesus tat. Wir wollen tun, was Jesus tat. Wir wollen Barmherzigkeit leben. Gott ist ein barmherziger Gott. Er ist wie eine Mutter besorgt um uns. Er trägt uns und er ermutigt uns, ihm immer ähnlicher zu werden. Ja, auch und gerade durch die Not der Welt ist uns eine Chance gegeben, seinem Wesen, seiner Art, seinem Charakter ähnlicher zu werden. Amen. Ich möchte euch bitten, dass wir die Augen mal zumachen. Ich möchte eine Frage stellen an die sagen, ich kenne Jesus noch nicht, ich folge ihm noch nicht, ich kann noch nicht von mir sagen, ich bin ein Kind Gottes. Auch dich im Livestream meine ich. Jesus lädt dich ein und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus lädt dich aber auch ein, ihn als seinen Herrn anzunehmen. Und das kannst du tun, indem du bekennst, dass du ihn brauchst, indem du bekennst, dass du Sünder bist und dass du seine Vergebung brauchst. Und ich möchte euch einladen, einfach mir nachzusprechen, leise, wenn das für dich der Fall ist. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir, dass ich auf meinen eigenen Wegen gegangen bin. Ich möchte dich heute als meinen Herrn annehmen. Ich möchte dir heute mein Vertrauen schenken. Ich möchte dir nachfolgen. Komm du in mein Herz und reinige mich von aller Schuld. Und mach du mich zu deinem Kind. Denn du hast gesagt, so viele dich annahmen, denen gabst du das Recht, ihre Kinder zu werden. Amen. Und wenn das für dich gilt, wenn du heute Jesus dein Leben gegeben hast, dann möchte ich dich einladen, komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Mach weitere Schritte. Bleib da nicht stehen, wo du jetzt bist, sondern geh weiter und mach wirklich Nägel mit Köpfen. Und allen anderen, die diese Botschaft gehört haben, die schon Kinder Jesu sind, sage ich, hey Leute, lasst uns Barmherzigkeit leben. In den kleinen Möglichkeiten, in den geistlichen Werken der Barmherzigkeit und in den leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Gott segne uns dabei. Wir wollen jetzt zusammen noch ein Lied singen.